Heute ist der erste Advent. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Einer meiner Kollegen, er meinte die Tage, ich fühle mich in diesem Jahr irgendwie in meine Kindheit zurückversetzt. Er sagte, unter sowjetischer Herrschaft gab es kein Merry Christmas und auch keine großen Weihnachtsfeiern und noch nicht mal richtige Weihnachtstage. Und ja, was hat man da gemacht als Christ? Am Abend hat sich dann die Familie versammelt, nach der Arbeit zu Hause, vielleicht kam noch jemand zu Besuch. Ich meine, das war ja auch alles nicht sehr groß und weitläufig. Und dann wurden ein paar Weihnachtslieder gesungen, die Weihnachtsgeschichte gelesen, die Kinder haben vielleicht ein paar Gedichte vorgetragen und natürlich gab es auch ein paar kleine Geschenke für die Kinder. Aber alles durfte natürlich nicht zu spät werden, weil am nächsten Tag ging es wieder zur Arbeit. Und wir sind alle gespannt, wie Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein wird. Vielleicht so wie vor 40 Jahren in der Sowjetunion, wahrscheinlich aber nicht ganz so schwer wie die erste Weihnachten vor 2000 Jahren. Und Jonathan hat das ja schon angekündigt, wir starten mit unserer Adventsserie und wir wollen uns verschiedene Perspektiven und Personen anschauen, wie sie die erste Weihnachten erlebt haben. Und heute wollen wir uns vor allen Dingen mit Maria beschäftigen und anschauen, wie sie Weihnachten erlebt hat. Und ich darf schon mal verraten, also es ist in jeder Hinsicht, glaube ich, eine unglaubliche, vielleicht sogar eine unmögliche Geschichte. Und daher habe ich auch die Predigt überschrieben, wie Unmögliches möglich wird. Der Predigttext kommt aus dem Lukas-Evangelium und das ist tatsächlich das Evangelium mit der ausführlichsten Darstellung der Weihnachtsgeschichte und vor allem Maria kommt dort im Lukas-Evangelium immer wieder vor und auch zu Wort. Und wir wollen uns heute den Text lesen in der Predigt, wo Maria vorgestellt wird, wo für sie ganz plötzlich ihre persönliche Weihnachtsgeschichte beginnt. Im Lukas-Evangelium dürft gerne auch schon eure Bibeln aufschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 1 von Vers 26 bis 38. Nur damit ihr eine Idee habt zu dem Lukas-Evangelium, der Arzt Lukas ist ein enger Weggefährte und Freund vom Apostel Paulus. Der ist 2 Jahre in Israel, während Paulus im Gefängnis sitzt. Und er nutzt diese Zeit sehr wahrscheinlich, um ausführlich nochmal zu recherchieren, wie alles anfing mit der Jesusgeschichte. Und er befragt bei dieser Gelegenheit auch viele Zeitzeugen, wahrscheinlich auch Maria. Und Lukas beginnt seinen Bericht mit der Geschichte von Zacharias. Zacharias ist ein gottesfürchtiger Priester, der sich sein Leben lang einen Sohn gewünscht hat. Und dieser Wunsch ist ihm bis ins hohe Alter verwehrt geblieben. Und nun plötzlich, in hohem Alter, vielleicht war das schon sein letzter Priesterdienst in seinem Leben, begegnet ihm während seines Dienstes im Tempel ein Engel. Und dieser Engel erzählt ihm eine unglaubliche Geschichte, nämlich er sagt, deine Frau Elisabeth, die ihr Leben lang unfruchtbar war und jetzt alt geworden ist, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dieser Sohn soll Johannes heißen und er soll der Herold, der Ankündiger des verheißenen Erlösers der Welt sein. Zacharias glaubt das erstmal nicht, aber Gott macht das Unmögliche wahr. Elisabeth wird schwanger. Und nun setzt Lukas seinen Bericht fort und wir lesen ab Vers 26. Im 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagt zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt und sie ist jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Unglaublich, nicht wahr? Aber wir wären alle heute nicht hier, wenn diese Geschichte nicht tatsächlich wahr geworden wäre. Nun aber der Reihe nach. Nach 400 Jahren des Schweigens spricht Gott auf einmal wieder zu seinem Volk. Aber er tut es vorerst im Verborgenen. Er spricht nur zu denen, die Gott ehren und ihm tatsächlich vertrauen. Unglaublich ist auch, wenn wir überlegen, was alles in diesen 400 Jahren passiert ist. Wir lesen von keiner Engelserscheinung oder von irgendeinem Zeichen Gottes bei der Einweihung des zweiten Tempels, der nach der babylonischen Zerstörung eingeweiht wird. Das Einzige, was wir dort lesen, ist, dass die Menschen traurig sind, weil sie merken, der ist bei weitem nicht so schön geworden wie der erste Tempel, wo Gott noch mit seiner ganzen Herrlichkeit eingezogen ist. Gott schweigt auch, als sein Heiligtum dann, ich glaube 180 vor Christus, von den Syrern geschändet wird. Daraus ist ein schönes jüdisches Fest geworden, das Chanukka-Fest. Aber Gott schickt keinen Engel, um dort Ordnung zu schaffen. Der setzt auch kein größeres Zeichen. Gott lässt es zu, dass sein Volk in dieser Zeit von verschiedensten Imperien und Möchtegern-Imperatoren erobert wird und geknechtet wird. Und selbst als Herodes, ein fürchterlicher Machtmensch und skrupelloser Massenmörder, über Jahrzehnte Israel das Grauen lehrt, greift Gott nicht ein. Wir werden noch in der Predigtserie über diesen Menschen sprechen. Ist das die Möglichkeit, kann man sich fragen. Trotz all dem Leid schweigt Gott und greift nicht an. Wie kann das sein? Hat Gott sein Volk vielleicht aufgegeben? Was ist mit den Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat? Wann wird der Nachkomme der Frau kommen, um der Schlange Satans den Kopf zu zertreten, wie Gott das Eva schon nach dem Sündenfall versprochen hat? Hat Gott seine Verheißung an Abraham vergessen, dass durch seinen Samen alle Menschen der Welt gesegnet werden sollen? Und was ist mit Gottes Versprechen an David, dass sein Nachkomme für immer auf dem Thron Davids sitzen und ewig regieren wird? Und nun sendet Gott seinen Engel Gabriel zu einer jungen Frau, die auch noch Jungfrau ist, in einem kleinen, unbedeutenden Städtchen namens Nazareth, weit weg von Jerusalem, der Hauptstadt, in der ländlichen Gegend Galiläa, in einem verschlafenen Nest, ganz am Rand des römischen Imperiums. Ist das nicht unglaublich? Bei Zacharias, da war die Engelserscheinung ja wenigstens noch im Tempel. Aber hier ein Teenie-Mädel, vielleicht 14, 15 Jahre alt. Ein Mädchen, das wahrscheinlich kaum mehr im Kopf hat als die anstehende Hochzeit mit Josef, ihrem Verlobten. Unmöglich. Was hat Gott sich hier ausgedacht? Und dann lesen wir in Vers 28, der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten hatte. Marias Pläne für ihr Leben sahen wahrscheinlich etwas anders aus. Sie wollte einen tollen Mann heiraten, der sie wirklich liebte, den Josef, Kinder bekommen, Haus und Hof führen und sicher auch ihnen den Glauben an den wahren Gott Israel weitergeben. In der Hoffnung, dass Gott irgendwann, irgendwie das Elend des Volkes wieder zum Glanz und zur Herrlichkeit führen würde. Ja, Maria war fromm. Das sehen wir immer wieder in dieser Geschichte. Und nun erscheint dieser jungen Dame der Engel und bringt frohe Kunde, dass sie die Begnadete ist und dass Gott der Herr mit ihr ist. Ich glaube, damit hatte sie im Leben nicht gerechnet, auch wenn sie sicherlich die Prophetie aus Jesaja kannte. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Was bedeutet das? Ich denke, die meisten werden das vielleicht schon wie aus der Pistole geschossen kennen. Die Definition: Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wisst ihr, Gott verspricht Maria hier tatsächlich einen Sohn, sogar früher als sie selbst gedacht hat. Gott schenkt ihr auch den Josef, denn Josef ist der Nachkomme Davids, nicht Maria. Und nur durch die Heirat mit Josef kann ihr Kind ein Sohn Davids sein, auch wenn das Kind kein Sohn Josefs ist. Oder was ist Gottes Gnade? Ist es vielleicht die Gnade, dass Gott sagt: Ich bin bei dir? Ich vermute beides. Tatsächlich entpuppt sich alles, was wir bekommen, losgelöst von Gott, schneller als ein Fluch und nicht als ein Segen. Deshalb kann Maria die Gnade Gottes überhaupt empfangen, weil Gott wirklich bei ihr ist. Ohne Gott wäre es nicht möglich. Ohne Gott wäre es wahrscheinlich sogar unerträglich. Stellt euch das mal vor, was für eine Schmach und Schande das für eine verlobte Frau gewesen sein muss damals, dass sie schwanger wird vor der Hochzeit und der Vater des Kindes ist nicht ihr Verlobter. Und das in einem frommen 400-Seelendorf im Lande Galiläas. Es wäre ein Skandal. Wie planst du dein Leben? Planst du es im Rahmen deiner Möglichkeiten, so wie du dir das vorstellst, was du gerne hättest? Oder spielt Gott und seine Gnade, die er in dich hineingelegt hat, eine Rolle dabei? Wenn du entmutigt bist, vielleicht sogar verzweifelt, weil du dich fragst, warum du überhaupt hier bist, so wie der Nick. Wenn die Probleme und die Schwierigkeiten, vielleicht auch der Schmerz, dir über den Kopf wachsen, dann möchte ich dir die Worte des Engels nochmal ganz persönlich sagen und zusprechen, weil ich glaube, sie gelten auch dir. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, du bist eine Begnadete, du bist ein Begnadeter, der Herr ist mit dir. Der Apostel Paulus hat einige Jahre später im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10 gesagt: Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Die Frage ist nicht, ob du ein Begnadeter oder eine Begnadete bist, sondern ob du Gottes Gnade tatsächlich vertraust und für dich persönlich annimmst. Die Gnade Gottes in deinem Leben ist vielleicht nicht, den Erlöser der Welt zur Welt zu bringen, wie bei Maria, aber vielleicht ist es die Gnade, Menschen mit diesem Erlöser, mit Jesus, bekannt zu machen. Ihnen von dem größten und wertvollsten Geschenk an Weihnachten zu erzählen. Ist das nicht eine wunderbare Gnadengabe in unserem Leben? Gott hat dich und mich einzigartig geschaffen und in jeden hat er seine Gnade hineingelegt. Ich möchte dich einladen, gerade jetzt in der Adventszeit, diese Zeit, die vielleicht auch eine stille Zeit ist, zu nutzen, um diese Gnade Gottes in deinem Leben zu entdecken, sie auszupacken und zum Strahlen zu bringen. Vielleicht so, wie der Nick das auch in seinem Leben gemacht hat. Gott ist mit dir, du bist nie allein. Deshalb nimm dir Zeit zur Stille, Zeit zum Hören auf Gott, Zeit zum Lesen von Gottes Wort, Zeit zum Gebet um die Beziehung mit Gott zu pflegen, Gottes Gnade, Gottes Nähe täglich neu zu erleben. Wenn du Schuld auf dich geladen hast, und wenn wir ehrlich sind, wir alle werden schuldig vor Gott und voreinander, dann bekenne und bereue sie. Jesus ist ja gerade deswegen auch auf die Welt gekommen, um unsere Schuld und Sünde zu sühnen, um uns zu vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Und das Tollste ist, dass durch Gottes Gnade du ein Geschenk für andere sein kannst. Deswegen hab ein offenes Ohr für Menschen, die vielleicht einsam sind oder die Sorgen haben. Teile Ermutigung, teile Hoffnung, teile Zuversicht, die du in Jesus Christus gefunden hast. Hilf Menschen, die Hilfe benötigen. Was auch immer du Gutes tun kannst, das tu, damit Gottes Gnade in deinem Umfeld hell leuchten kann. Klingt das unglaublich? Gottes Gnade ist unglaublich. Aber wie kann das sein? Das war die Frage auch von Maria. Maria glaubt an Gott. Sie führt ein gottesfürchtiges Leben und sie hat ja auch grundsätzlich nichts dagegen, Gottes Sohn und den Erretter der Welt zur Welt zu bringen. Aber ihre Frage ist, wie soll das geschehen? Erstens, sie ist ein anständiges und gottesfürchtiges Mädchen, das noch keinen Geschlechtsverkehr hat. Zweitens, sie ist verlobt mit Josef. Und das hieß damals so viel, dass sie im Prinzip verbindlich verheiratet war, nur dass die Ehe noch nicht vollzogen war und dass sie noch nicht zusammengezogen sind. Das stand noch aus. Und ich denke, beide waren entschlossen, bis zur Hochzeit zu warten, weil sie wussten, dass das Gottes guter Wille für eine gesegnete Ehe und für eine erfüllte Sexualität ist. Und drittens, selbst wenn sie nach der Hochzeit einen Sohn mit Josef bekam, wie sollte das dann Gottes Sohn sein, der sündlos die Sünde aller Menschen sühnte? Wäre dieser Sohn nicht genauso ein sündiger Mensch wie alle anderen auch? Fragen über Fragen. Und interessant ist, was der Engel dazu sagt. Er scheint nämlich überhaupt gar nicht überrascht zu sein und auch nicht überfordert über Marias Fragen. Also er sagt nicht, Moment mal, ich muss mal schnell wieder zu Gott und der sagt mir vielleicht, was jetzt hier die richtige Antwort ist. Nein, scheinbar ist er bestens vorbereitet auf ihre Fragen. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir glauben ja manchmal, dass die Menschen damals naiver waren als wir, ja, dass sie deshalb an Engel und Götter und Jungfrauengeburt geglaubt haben. Aber glaubt mir, hier in dieser Geschichte sehen wir, dass Maria keineswegs naiv ist. Bei all ihrer jungfräulichen Jugend ist sie nicht naiv und Gott weiß das ganz genau. Und deswegen antwortet er ihr auch sehr vernünftig. Er sagt, der Engel antwortet ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, von Vers 35. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Also, Gottes Antwort durch den Engel ist erstens, durch Gottes Geist und Kraft findet hier keine normale Befruchtung statt, sondern eine neue Schöpfung. Die Empfängnis von Jesus im Leib der Maria ist ein historisches Ereignis, das Gott auf übernatürliche Weise bewirkt. Und deshalb ist es auch nicht empirisch nachweisbar durch Versuch und Wiederholung. Ich möchte das ein bisschen ausführen, weil viele haben halt ihre Zweifel an der Jungfrauengeburt oder an der Auferstehung oder an der Schöpfung oder an vielen anderen übernatürlichen Phänomenen, weil sie einen logischen Denkfehler machen. Sie setzen nämlich Tatsachen gleich mit empirischen Tatsachen. Das ist in einer wissenschaftsgläubigen Welt erstmal auch nicht überraschend, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass das halt eine sehr starke Einengung ist von dem, was Wirklichkeit sein kann. Denn neben empirischen Tatsachen, die wir ja nicht leugnen, ja, der Apfel fällt immer nach unten, das können wir tausendmal wiederholen, das wird immer das Gleiche sein, gibt es ja auch andere Tatsachen, zum Beispiel historische Tatsachen, die nicht empirisch belegt werden können. Also ich bringe mal ein kleines Beispiel. Wie werden Menschen in 2000 Jahren sicher wissen können, dass es dich gegeben hat? Also mit empirischen Methoden wird man höchstwahrscheinlich feststellen müssen, dass du nie da gewesen bist, weil man wird dich nicht sehen können, man wird dich wahrscheinlich nicht irgendwie wahrnehmen können, wahrscheinlich gibt es noch nicht mal irgendwelche Überreste von dir. Also empirisch ist da nichts mehr von dir vorhanden in 2000 Jahren. Das Einzige, was vielleicht noch übrig bleiben könnte, obwohl man da auch viele Fragezeichen dran stellen kann, aber vielleicht, ja, bleibt so etwas wie eine digitale Version deiner Geburtsurkunde irgendwie irgendwo erhalten. Und die kann man dann vielleicht abrufen. Oder, ich weiß es nicht, ob es dann Facebook noch gibt, vielleicht noch dein Facebook-Profil, das seit 2000 Jahren nicht mehr benutzt worden ist. Also historische Dokumente, keine empirischen. Und wenn wir an Jungfrauengeburt oder Totenauferstehung glauben als Christen, oder dass Gottes Geist Unmögliches möglich machen kann, dann tun wir das nicht, weil irgendwelche Wissenschaftler irgendwelche Experimente gemacht haben und dabei rausgekommen ist, dass das tatsächlich irgendwie auch möglich sein kann, sondern weil wir den historischen Zeugnissen vertrauen und vor allem, weil wir selbst erlebt haben, dass Gott in unserem Leben Unmögliches möglich machen kann. Das Zweite, und das ist interessant, und da finden wir auch wieder die Brücke zu dem Jesaja-Text, der ja schon 700 Jahre vor der Geburt von Jesus prophezeit hat, dass eine Jungfrau schwanger wird, nämlich die Geschichte, Gott hat für Maria schon ein Zeichen vorbereitet. Ein ganz konkretes Zeichen, das Gott ihr zeigt, dass Unmögliches möglich werden kann. Und das ist ihre Verwandte Elisabeth, die erstens unfruchtbar war und zweitens schon in einem Alter war, wo man normalerweise keine Kinder mehr bekommt. Und auch hier sehen wir, dass die Menschen damals schon Bescheid wussten, wie das funktioniert mit Schwangerschaften und so. Ja, Elisabeth ist schwanger im 6. Monat. Und wahrscheinlich kann man dann in diesem Alter auch die unter dieser fortgeschrittenen Stadium die Schwangerschaft nicht mehr verbergen. Also sie ist offensichtlich. Und nun kommt hinzu, wahrscheinlich weiß die Maria, die ja in Nazareth lebt, nichts von der Schwangerschaft ihrer Verwandten Elisabeth im jüdischen Hochland. Damals gab es ja noch keinen WhatsApp-Status oder Facebook oder irgendwie Telefon noch nicht mal. Also diese Information ist wahrscheinlich neu für Maria. Und Gott sagt ihr das hier durch den Engel ganz bewusst, nämlich damit sie die Möglichkeit hat, zu überprüfen, ob das tatsächlich stimmt. Ob das, was Gott ihr versprochen hat, tatsächlich auch eintreffen wird. Sie kann nämlich hingehen und nachsehen, ob Elisabeth, die unfruchtbare alte Dame, tatsächlich schwanger geworden ist. Und im Folgenden, wenn ihr in Lukas weiterlest, dann werdet ihr sehen, sie tut das tatsächlich und daraus entsteht noch mehr sehr interessante Begegnungen. Das werden wir heute nicht besprechen. Aber was wir sehen ist, Gottes Geist ist nichts unmöglich und das wird durch dieses Zeichen deutlich. Und die entscheidende Frage ist am Ende, was macht Maria damit? Wie entscheidet sie sich? Wird sie sagen, tut mir leid, das ist alles ein bisschen zu riskant, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt, such dir bitte irgendeine andere Frau, die den Sohn Gottes zur Welt bringen kann? Oder tut sie vielleicht alles einfach als einen Traum ab? Ja, das kann ja alles gar nicht wahr sein, das ist ja unmöglich. Der Text sagt, da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Sie glaubt Gott. Sie vertraut ihr ganzes Leben Gott an. Sie ordnet sich ein in Gottes gnädigen, guten Willen für ihr Leben. Sie ist bereit, Gott zu vertrauen und seinem Willen zu folgen, auch wenn sie immer noch nicht weiß, wie das alles ausgehen wird. Ich möchte uns heute herausfordern. Was sind die Unmöglichkeiten deines Lebens? Wofür reicht dir nicht mehr die Kraft? Was hat Gott dir als Aufgabe zugemutet und du sagst, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr hier weiter? Wo fehlt dir der Glaube, dass Gott aus der Situation noch irgendetwas Gutes schaffen kann? Wenn wir Gottes unglaubliche Gnade in unser Leben lassen, dann werden wir erfahren, dass Gottes Geist nichts unmöglich ist. Manchmal müssen wir erkennen, dass Gott andere Pläne mit uns hat und unsere eigenen Pläne loslassen und uns manchmal von Gott einfach tragen lassen. Sicher werden wir schnell feststellen, dass wenn wir Gottes Gnade in unserem Leben wirken lassen, dass dann unsere eigene Kraft, unsere eigene Weisheit, unsere eigenen Möglichkeiten nicht ausreichen. Und deshalb können wir nur Gottes Gnade erfahren, wenn wir auch seinen Geist und seine Kraft in unserem Leben wirken lassen. Und das geschieht vor allem durch Vertrauen und Gehorsam, so wie Jesus später, kurz vor seinem Tod am Kreuz, sagt: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und in deine Hände gebe ich meinen Geist. Maria vertraut sich Gottes Gnade an und seinem Geist. Sie ist bereit, Gottes Willen für ihr Leben Raum zu geben. Ihr Leben ist fortan nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Sie hat viel erleiden müssen. Wenn wir weiterlesen im Lukasevangelium, die Reise nach Bethlehem als hochschwangere Frau, die Geburt in einem Stall unter ganz armen Verhältnissen, die Flucht nach Ägypten, die Angst, als sie Jesus, den 12-jährigen Jungen, im Tempel verlieren und, ich glaube, 2 oder 3 Tage nach ihm suchen müssen, können wir uns vorstellen, was für eine Angst und für einen Schmerz sie erfahren hat. Und dann wahrscheinlich einer der schwersten Momente ihres Lebens, wo ihr erstgeborener Sohn am Kreuz hängt. Und sie sitzt dort und kann nichts tun. Und sie weiß ganz genau, dass so schmerzhaft wie das ist, so sehr gibt es keine Alternative dafür. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Am Kreuz zu leiden und zu sterben an unserer Stelle. Und wisst ihr, dann sehe ich Maria vor mir, wie sie im hohen Alter dem Arzt Lukas all diese Geschichten erzählt, damit er sie aufschreiben und festhalten kann in seinem Evangelium. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das ein oder andere Mal ihre Tränen abwischen muss. Aber wisst ihr, am Ende strahlt ihr Gesicht, weil sie erleben darf, wie die frohe Botschaft von der Erlösung durch ihren Sohn Jesus tatsächlich für alle Menschen die Erlösung und das Heil gebracht hat. Lukas selbst hat auf seinen Missionsreisen mit dem Apostel Paulus immer wieder erlebt, wie Gott durch Jesus immer wieder Unmögliches möglich gemacht hat. Wie Sünder auf einmal zu Heiligen werden, wie Besessene Befreiung erleben, wie Feinde zu Freunden werden. Und Maria weiß, das Reich Gottes ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Das Schönste kommt noch. Und ich kann mir denken, dass sie in ihrem hohen Alter eigentlich nur noch eine Sehnsucht hat. Sie freut sich auf den Himmel. Sie freut sich schon bald ihren Sohn und ihren Erlöser, Jesus im Himmel wiederzusehen. Gottes Gnade und Gottes Geist machen das Unmögliche möglich, wenn ich ihm vertraue und seinem Willen folge. Meine Frage an uns ist: Was hindert dich, Gottes Gnade in deinem Leben zu empfangen? Wann willst du Gottes Geist in deinem Leben anfangen, Raum zu geben und wirken zu lassen? Wo möchtest du, dass Gott Unmögliches möglich macht in deinem Leben? Gott schreibt auch heute noch die unmöglichsten Geschichten, wenn wir ihm vertrauen und seinem Willen folgen. Amen. Ich möchte uns einladen, still zu werden und in lauten oder leisen Gebeten eine Antwort zu formulieren auf das, was Gott heute zu dir gesprochen hat in der Predigt. Lass uns aufstehen und beten.